Vor der Predigt wollen wir noch gemeinsam in Gottes Wort lesen und ich lese aus Psalm 90. Überschrieben ist das alles mit die Vergänglichkeit des Menschen. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, unser Gott, seit Menschengedenken warst du unser Zufluchtsort. Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen sterben lässt und sagst, kommt zurück, ihr Menschen. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie wie einen Strom dahinfahren. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen aufsprießt, das frühmorgens blüht und grünt und des Abends welk wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir plötzlich vernichtet werden. Denn unsere Sünden stellst du vor dich, unsere unerkannte Schuld ins Licht vor deinem Angesicht. Darum schwinden all unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich wirklich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, wende dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, dann wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns wieder, nachdem du uns so lange plagtest und wir so lange Unglück litten. Zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Amen. Bruder Bernd.
Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Danke für die Einladung. Vielleicht hat jemand festgestellt, dass ich vor einem Jahr schon mal über den Psalm 90 gepredigt habe. Habt ihr nicht mitgekriegt? Okay, ich habe über die Predigt nochmal ganz neu gemacht. Es wäre mal interessant, dieselbe Predigt mehrfach zu halten, gucken, ob es jemand merkt. Nein, es ist neu. Ich habe extra nochmal geguckt. Übrigens, danke für das Predigtarchiv. Das ist ja eine Schatzgrube. Die ganzen Predigten kann man nachhören. Und manchmal setze ich mich sonntags nachmittags hin, trinke eine Tasse Tee und höre mir eine Predigt von irgendeinem anderen Prediger an. Also vielen Dank an die Technik, die das ermöglicht. Ja, Psalm 90, wir haben es gerade eben gehört. Das ist der Psalm des Mose, des Mannes Gottes, der einzige Psalm, der uns von Mose, also zumindest im Psalmbuch, überliefert ist. Und das Thema heißt Zeit. Ich habe es extra nochmal nachgezählt. Die Worte Jahre, Tage, Stunden kommen 12 Mal in diesem Psalm vor. Genau 12 Mal. Jahre, Tage, Stunden. Die Zeit damals war noch nicht so hektisch wie heute. Minuten- und Sekundenzeiger gab es noch nicht. Stunden waren das Kürzeste, was man hatte. Ja, dieser Psalm hat 3 große Teile, denn diese ganzen Überschriften, Nummern und Verseinheiten sind ja erst später dazugekommen. Die Bibeltexte gliedern sich durch Themen, die nacheinander erscheinen. Und so ist dieser Psalm 3 geteilt, beziehungsweise hat eine Überschrift und 2 große Teile. Der erste Teil oder die Überschrift geht über Gottes, über Gottes Ewigkeit, der zweite Teil über Gottes Zorn und der dritte Teil über Gottes Gnade. Und zwischen dem Teil von Gottes Zorn und Gottes Gnade gibt es so einen Übergangsvers. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung übersetzt es. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir klug werden. Und hier steht, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Dieser Vers 12 ist so ein Schlüsselvers in diesem Psalm und er beginnt interessanterweise mit einer Bitte um Lehre. Lehre uns. Und Lehre spielt in der Bibel eine sehr große Rolle. Und ich bin manchmal traurig, wenn ich höre oder in christlichen Heftchen lese, dass die Lehre doch angeblich nicht mehr so wichtig ist. Ja, wir wollen schöne Gefühle haben, wir wollen schöne Erlebnisse haben. Und die Lehre, die trennt uns doch immer, dann gibt es doch immer Streit. Ja, das mag sein, aber wir dürfen uns um die Lehre nicht herumdrücken. Ich habe jetzt gerade wieder ein interessantes Buch, eine Biografie über John Wesley. Und da gab es große Erweckungen, also wirklich auch, wo die Menschen ins Innerste erfasst wurden vom Evangelium. Aber das Interessante ist, diese Prediger haben die Lehrfragen nie ausgeklammert. Da gab es auch mal richtige Kontroversen, aber am Ende haben sie gesagt, gut, wir sind jetzt unterschiedlicher Auffassung, da ging es um Erwählung und frei, kennen wir vielleicht alles. Aber wir predigen den gekreuzigten Jesus. Und das geht, wenn man dann sagen kann, bei der Predigt, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, lassen wir das mal außen vor, aber sie haben sich nicht darum gedrückt. Lehre spielt in der Bibel eine große Rolle. Und Jesus ist ja in den Evangelien nicht umsonst als der große Lehrer, der Rabbi, der Rabbiner dargestellt, um den sich eine große Anhängerschaft von Jüngern, man könnte es auch mit Schülern übersetzen, sammelt. Allerdings ist Lehre in der Bibel im Unterschied zu dem, was wir vielleicht ausschließlich darunter verstehen, nicht nur und nicht in erster Linie Theorie, dass wir schön theoretisch alles wissen, sondern Weisheit. Lehre umfasst das ganze Leben. Deshalb ist die Lehre Jesu, die er gelehrt hat, auch nicht so, dass die Schüler morgens um 8 Uhr bei ihnen in die Schule gegangen sind, dann hatten sie Bibelkunde, dann hatten sie dies und dann hatten sie jenes und Predigtkunde und Gebetslehre, sondern es waren Lebensgemeinschaften. Und diese Rabbiner, und da ist Jesus der Lehrer schlechthin, waren nicht nur durch das, was sie gesagt haben, sondern durch ihren ganzen Lebensstil ein Vorbild. Ja, also es zielt auf Weisheit. Und Weisheit heißt, ein Leben im Einklang mit dem Willen Gottes zu führen. Lehre mich, meine Tage zählen. Und heute gehen wir beim Mann Gottes in die Schule. Mose ist sicherlich ein Mann, der Weisheit gelernt hat in seinem Leben. Ich habe neulich mal gelesen, er hatte 3 mal 40 Jahre. Die ersten 40 Jahre waren seine Sturm- und Drangzeiten. Die enden mit einem Totschlag eines ägyptischen Aufsehers und der Flucht. Die zweiten 40 Jahre nimmt Gott ihn zurück in die harte Arbeit eines Nomadenhirten in der Wüste. Und diese zweite Phase, diese zweiten 40 Jahre enden mit der Berufung des Mose am Dornbusch. Und jetzt wird das, was er vorher mit Gewalt durchsetzen wollte, wird jetzt öffentlicher Auftrag. Und dann 40 Jahre lang führt Mose das Volk aus der Sklaverei durch die Wüste. Er war ein Beter, ein Mann Gottes, der auch viel ertragen musste. Manchmal frage ich mich, wie ein 100-Jähriger eigentlich diese ganzen Strapazen durchgemacht hat, die der Mose da in der Wüste erleben musste. Und nun, ich nehme mal an, dass er diesen Psalm am Ende seines Lebens geschrieben hat. Jetzt gibt er uns das weiter, was er gesehen hat, was er mitgenommen hat. Sozusagen die Quintessenz eines langen Lebens. Und der Lehrplan ist jetzt Psalm 90 und das Lehrziel ist Vers 12, lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen oder lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und die Schule des Mose, beziehungsweise die Schule Gottes, hat 3 Lektionen. Lektion 1, das sind die Verse 3 bis 10. Das fängt an mit, der du die Menschen lässest sterben. Die Vergänglichkeit des Menschen. Manchmal, wenn man, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas nachrichtenmüde, ich habe das schon sehr reduziert, weil es auch letztendlich gar nichts erbringt. Wir haben Experten. Das Erste, was ich sagen ist, wir wissen eigentlich nichts. Und dann reden sie eine halbe Stunde. Ja. Also, und da denke ich manchmal, egal wie wir es jetzt nennen, es sind so viele unglaublich wichtige Leute heute unterwegs. Die stapfen so durchs Leben, egal wo man hinguckt, man muss auch gar nicht mal in ein bestimmtes Land gucken, das ist weltweit so ein Phänomen. Vital, neulich sah ich den nordkoreanischen Präsidenten, das ist ja ein ganz übler Diktator, der stolziert da durch die Gegend, als könne ihn nichts erschüttern. Manchmal denke ich, die meinen, sie leben ewig. Und sie werden nie irgendwie von irgendeiner Instanz einmal zur Rechenschaft gezogen für das, was sie tun. Psalm 90 lehrt uns etwas anderes. Es ist nicht viel. Ein Vers 3, eine Generation löst die andere ab. Wenn man Geschichtsbücher liest, dann waren auch sehr wichtige Leute, auch in vergangenen Jahrhunderten. Lest mal über Napoleon, was das eine wichtige Person war. Heute gähnen ein paar Schüler, wenn sie aus dem Geschichtsbuch über Napoleon irgendwas lernen müssen. Eine Generation löst die andere ab. Oder blättere alte Fotoalben durch, habe ich kürzlich mal gemacht, von Großeltern, Urgroßeltern. Man kennt zum Teil ihre Namen gar nicht mehr. Weg und vorbei. Und wenn es keine Fotos gäbe, wüsste man von ihnen gar nichts. Vers 4 schreibt Mose, es ist wie ein Strom. Vers 5, du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, also einen Fluss. Ich musste an einen griechischen Philosophen denken, der sagte, alles fließt und man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Das ist immer, wenn du wieder reinsteigst, hat sich das Wasser wieder geändert. Also ein Strom, der dahin fließt. Dann heißt es in Vers 5, sie sind wie Gras. Das sind Keimlinge, dort kommt die Blüte, Frucht, Fragezeichen. Offenbar verwelken auch Pflanzen, bevor sie Frucht gebracht haben. Ich habe ja viel mit jungen Leuten zu tun in der Schule. Und manchmal stelle ich mir vor, mache ich so, wenn mir es langweilig ist, stelle ich mir mal vor, wie ist der, wenn er 80 ist? Oder umgekehrt, man kennt alte Menschen, und dann sieht man auf einmal ein Jugendbild und denkt, das kann unmöglich ein und dieselbe Person sein. Aber man glaubt es nicht, auch die jetzigen jungen Leute werden in 80 Jahren mal alt sein. Die Jugend von heute sind die Alten von morgen. Und die Bibel sagt, es ist wie Gras, morgens sprost es, dann blüht es, es ist schön anzusehen, aber es geht schnell dahin und dann wird es welk. Und das Schlimmste ist, wenn es abstirbt, ohne Frucht gebracht zu haben. Wilhelm Busch, der sagte mal, ich war auf einem Friedhof und sah die Namen und die Zahlen. Und da stand geboren so, gestorben da und das Leben zwischendurch nur ein kleiner Strich. Ja gut, Mose, könnte man jetzt sagen, schön, das lernen wir im Biologieunterricht doch auch. Was sagst du uns da Neues? Das ist Biologie. Wenn du einen Biologen hast, der kann dir ganz genau erklären, warum der Körper altert, warum wir nicht ewig leben, zumindest in diesem Körper. Das ist doch Biologie. Das gehört doch dazu. Manche sagen auch, das ist doch Natur, so wie die Bäume im Herbst ihr Laub abwerfen. So geht eine Generation dahin. Mose sagt nicht, zumindest nicht nur, dass es Biologie ist. Er geht viel weiter und da können wir etwas lernen, was im Biologiebuch nicht steht. Das ist Biologie. Mose sagt, nein, das macht dein Zorn. Es ist nicht bloß Natur. Es ist Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich weg sind. Todesnachrichten gehen ja immer so oder oft in diese Richtung. Plötzlich und unerwartet verstarb. Manchmal Schauspieler, in letzter Zeit sterben irgendwie viele. Schauspieler, meistens kenne ich sie gar nicht. Popsänger, plötzlich und unerwartet verstorben. Todesnachrichten kommen meistens unerwartet. Also es ist ein plötzliches Wegsein, Vers 8 bis 10, das macht unsere Schuld, wird hier unsere Missetat, stellst du vor dich, auch unsere unerkannte Sünde ans Licht. Es hat mal jemand behauptet, es gäbe keine unerkannte Sünde. Doch, hier steht es, es gibt so, wir werden Schuldigen, merken es gar nicht. Schuldbeladen, auch mit unerkannter Sünde, trennen wir uns von der Quelle des Lebens. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Schuld beladen. Dann ist hier die Rede von einem Geschwätz, fruchtloses Leben. Ich hatte kürzlich einmal ein Exemplar vom Hanau-Post in der Hand. 5 Seiten Todesanzeigen. An einer einzigen Todesanzeige war noch ein Bibelvers oben drüber. Die meisten, wie du lebst in unserer Erinnerung weiter, Arbeit war dein Leben, du hast dich immer abgemüht, solche Dinge werden da weitergegeben. Und man hat den Eindruck, manche Leute wissen gar nicht, was sie auf ihre Beerdigungsanzeigen schreiben sollen. Und da gibt es ja mittlerweile auch Institute, die haben dann Goethe-Zitate oder irgendetwas für diese Leute da. Ja, über dieser gefallenen Welt steht der Zorn Gottes. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist ja Altes Testament, im Neuen Testament ist ja die Liebe, Römer 1, da ist und Römer 2, einer der wichtigsten Zentraltexte des Neuen Testamentes, ist viel vom Zorn Gottes die Rede. Und was ist der Zorn Gottes? Ist es ein cholerisches Geschrei? Nein. Das kennen wir ja manchmal mit Zorn, wenn irgendein Vorgesetzter seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat und dann aus heiterem Himmel einen Wutanfall kriegt und rumschreit. Das ist ja teils furchteinflößend, aber teils ist es auch lächerlich. Nein, Gott ist nicht so ein cholerischer Typ, der im Himmel sitzt und aus nichtigem Anlass Wutanfälle bekommt. Man könnte so sagen, der Zorn Gottes ist das Nein Gottes über die Sünde. Oder um es noch ein bisschen drastischer zu sagen, es ist, dass Gott Menschen laufen lässt, sie dahin gibt. In Römer 1, da ist viel vom Zorn Gottes die Rede und dann wird es präzisiert. 3-mal heißt es in Römer 1, er hat sie dahin gegeben. Und dann, wenn du das liest, sind wir Europa, 21. Jahrhundert. Jeder macht, was er will. Jeder lebt sein Leben, wie es ihm passt. Und Gott lässt sie laufen. Das ist sein Zorn. Man lebt ohne Gott und vermisst gar nichts. Europa des 21. Jahrhunderts. Man lebt ohne Gott, schneidet sich ab von der Quelle des Lebens. Man merkt natürlich, dass irgendwas nicht stimmt, aber man merkt nicht, dass es was mit Gott zu tun hat. Ein Ausleger sagte sogar mal, die Menschen in Europa des 21. Jahrhunderts haben nicht nur Gott vergessen, sie haben sogar vergessen, dass sie ihn vergessen haben. Vielleicht kennt ihr das, wenn man was vergisst, ich habe was vergessen, aber manchmal vergisst man, dass man was vergessen hat und dann ist es ganz schlimm, da irgendwie wieder rauszukommen. Gott lässt sie laufen, das heißt der Zorn Gottes. Wenn der Zorn Gottes darin besteht, dass er Menschen in ihr Verderben laufen lässt, dann sind wir mitten im Zorn Gottes. Dann ist die geistliche Dürre ein Dahingegebensein vom lebendigen Gott. Und deshalb sind wir auch als Gemeinde aufgerufen, den Herrn anzuflehen. Ich bete noch einmal um ein geistliches Aufwachen in Gemeinden und in der Welt. Ich lese gerade von John Wesley die Biografie, das ist so interessant. England war runtergekommen, schlimmer kann es gar nicht mehr sein. Es waren viele Säufer, sogar schon Kinder hingen am Alkohol. Und dann hat Gott eine große Erweckung geschenkt. Wach auf, das ist das Ende der ersten Lektion. Und jetzt kommt die zweite Lektion, da sind wir hier im Teil 1, das ist der Titel Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Wohin soll man dann jetzt gehen mit der ganzen Sünde, mit der Schuld, die sich angehäuft hat, mit der Trauer um plötzlichen Verstorbene, mit der ganzen Mühsal? Die Botschaft, die Mose hat, ist: flieht in die Arme des ewigen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn die Zeiten noch so verrückt sind, orientierungslos, wie Schafe, die keine Hirten haben, der Herr ändert sich nicht. Und Zuflucht ist unter seinen ewigen Armen. Dann sehe ich Jesus, ich liebe ja das Rio de Janeiro, dieser segnende Christus, wunderbar, wer das auch immer aufgestellt hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das sind gerade die Menschen aus dem Psalm 90, die dahin welken wie Gras. Ich will euch erquicken. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Es ist nicht Gottes letzter Wille, die Menschen dahin zu geben, in ihr Verderben, sondern er möchte, dass sie umkehren. So heißt also dieser Vers 12, lehre uns unsere Tage zählen, lehre uns unsere Sünde erkennen und zu erkennen, dass wir diese wenige Zeit, die uns zur Verfügung ist, wie ein Geschwätz verbringen. Der Tod gehört nicht zum Plan Gottes, weder der geistliche noch der leibliche Tod. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und diese Auferstehung umfasst das geistliche Leben, den inneren Menschen, aber, das wird oft übersehen, auch die leibliche Existenz. Wir werden auferstehen in einem neuen Leib. Also verlass die Sünde und geh zu dem, der die Quelle des Lebens ist. Ich will noch mal eine praktische Sache nennen. Wenn wir von Sünde reden und von Schuld, denkt man ja meistens an betrügerische Geschäfte, so grobe Sünden oder Ehebruch oder irgendwas Schlimmes. Sünde ist alles, was uns von der Gemeinschaft mit Jesus wegzieht. Und ich hatte kürzlich, um das mal ein bisschen praktisch noch zu machen, eine CD ausgeliehen mit Musik. Es gibt ja so Fragen, dürfen Christen die Musik hören? Das war klassische Musik, nichts Schlimmes, kein Black Metal. Und ich hatte das angemacht und auf einmal merkte ich, das ist eine komische Atmosphäre, also ich wurde aggressiv, ohne, wusste gar nicht, wo es herkommt. Es war eine dunkle Stimmung. Dann habe ich gemerkt, diese Musik zieht mich gerade aus der Gemeinschaft mit Jesus weg. Dann habe ich, es gibt zum Glück einen Ausknopf, kannst du auch ausschalten. Das gilt auch für Fernsehsendungen. Und das Schöne war, ich hatte sie nur ausgeliehen, ich habe es dann zurückgegeben. Und das ist Weisheit, dass wir im Laufe unseres Lebens immer mehr lernen, was bringt uns in die Gemeinschaft mit Jesus hinein und was zieht uns aus der Gemeinschaft mit Jesus weg. Und wie gesagt, das müssen nicht grobe Sünden sein, sondern das kann auch solche Sachen sein, wie irgendeine Musik oder Sendungen, oder auch Gemeinschaft mit Menschen, die uns runterziehen. Jetzt komme ich zum Schluss. Die dritte Lektion ist auch der dritte Teil. Sehr interessant, dass der erste Teil dieses Psalms nach der Überschrift von Gottes Zorn handelt und der zweite Teil von Gottes Gnade. Und so wie Gottes Zorn die Abwendung Gottes ist, er lässt sie laufen, er hat sie dahin gegeben, so kann man Gnade als ein Gegenstück sehen. Gnade ist die unverdiente Hinwendung Gottes zu Menschen. Leben unter der Gnade ist das genaue Gegenstück von Leben unter dem Zorn. Und ich glaube, da wird eine Erweckung losgehen, wenn die Leute das mal anfangen zu kapieren, dass Christsein nicht heißt, irgendwelche Regeln halten, die man dann doch nicht halten kann, oder irgendwelche Gebote nacheifern, die man nicht einsieht, sondern ein Leben in der Fülle. Guck mal hier, Leben unter dem Zorn, wie Gras das verdorrt. Leben unter der Gnade, fülle uns frühe mit deiner Gnade. Leben unter dem Zorn, wir sind wie im Schlaf, träumen vor uns hin. Leben unter der Gnade, Vers 14, fülle uns mit deiner Gnade, so wollen wir uns rühmen und fröhlich sein. Statt so einem Schlaf kommt Freude ins Leben. Statt verwelken, was ja hier auch steht, Wir sind wie Pflanzen, die morgens blühen und abends verwelken. Kommt hier hinein die Offenbarung der Herrlichkeit. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Wir sahen seine Herrlichkeit, nämlich als Jesus gekommen ist. Und er hat seine Herrlichkeit offenbart bei der Hochzeit zu Kana. Und die Hochzeit zu Kana ist ein Vorbild auf Ostern. Er ist auferstanden. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt nicht sein wie Gras, das abends verdorrt, sondern ihr sollt leben. Und die Werke sind gesegnet. Das ist der letzte Vers. Das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dann ist das fruchtlose Leben vorbei und wir bringen Frucht, die da bleibt. Und am Ende steht nicht das Grab, sondern die herrliche Auferstehung. 1. Korinther 15. Wir werden gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und auferstehen in Kraft. Tod, wo ist dein Sieg? Das ist das Ziel Gottes. Mose hat diese Weisheit in seinem langen Leben gelernt. Ich habe mal gesehen, wie ist Mose eigentlich gestorben. Interessante Stelle, steht in 5. Mose 34, Vers 5. So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Land Moab, nach dem Wort des Herrn. Jetzt kommt was Merkwürdiges. Und er begrub ihn. Wer ist denn dieser Er? Ich dachte zuerst Josua, habe ich falsch gelesen? Nein, der Herr hat ihn begraben und niemand weiß, wo sein Grab ist, bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Das heißt, er starb alt und lebenssatt und hat viel Frucht gebracht. Und wo wartet er jetzt in seinem Grab, das keiner kennt, auf den Tag seiner Auferstehung? Ich will schließen mit einem Liedvers, den wir früher im Kindergottesdienst oft gesungen haben. Heute hört man das Lied selten oder gar nicht mehr. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, hier auf Erden bin. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden an mich selber bin. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Amen.